Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
So, wie üblich, der blöde Witz. Das ist der letzte Audiocast in diesem Jahr. Herzlich willkommen, alle, die wieder zuhören. Wir haben heute den ersten Advent. Das ist der Tag, wo ich das aufnehme. Wenn Sie es hören, frühestens morgen Abend um 20 Uhr, also am zweiten Advent. Kurz vor Mitternacht für den einen oder anderen. Ja, die Folge 689, das heißt, wir beginnen das nächste Jahr dann mit der Folge 690. Und dann werden wir die 700 erreichen, soweit ich den Dezember noch erreiche nächstes Jahr. Das schauen wir mal. Es ist nicht geplant, das Format einzustellen. Da werde ich immer wieder danach gefragt. Okay, ab und zu geht es mir ziemlich braun, aber manchmal geht es eben. Es kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere Mal ausfallen lassen muss. Ich habe auch geplant, für den Urlaub das mal ausfallen zu lassen, weil ich habe früher natürlich im Urlaub immer durchgemacht, sowohl Video wie auch Audio, und die Leute haben immer gesagt, du bist ja blöd, mach doch mal. So, heute ist es so, heute bin ich nicht mehr blöd, sondern krank. Und da muss ich so ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, weil sonst kriege ich auch Ärger, sowohl mit Thomas wie auch mit meiner Lebenspartnerin. Ja, das war der Vorspruch. Was soll man heute machen? Ich habe heute ein Experiment vor. Ich habe einen Studiogast. Naja, so zumindest einen Gast in diesem Audio drin. Der kommt aber erst am Ende der Sendung, und es wird das erste Mal sein, dass ich einen Gast dieser Art etwas sagen lasse. Und dann, naja, ein paar Themen. Ich werde immer wieder nach allen möglichen Kram gefragt, aber ich bin doch verdammt nochmal nicht allwissend. Dinge, die mich selbst interessieren, okay, das ist eine andere Sache. Thomas denkt über eine Wärmepumpe nach. Und also habe ich mich auch mal ein bisschen damit befasst, wie geht man an das Thema ran. Und da will ich einfach nur mal die eigenen Überlegungen, wie man an dieses Thema näher herankommt, so ein bisschen von mir geben. Dann geht es um Quantenphysik. Da werde ich auch immer wieder gefragt, sag mal, diese Quantenverschränkung, das versteht doch kein Mensch. Was ist denn das? Wie funktioniert denn das? Wie kann man das erklären? Ich habe da einen ganz interessanten Ansatz gefunden, das zu erklären. Ich glaube, die meisten werden es dann verstehen. Ja, und dann kommt noch ein bisschen was mit negativer Zeit und ähnlichen Kram. Aber ich denke, ich fange erst mal an mit dem ersten Thema. Wärmepumpen. Es ist ja immer die Frage, ob Wärmepumpen auch effizient sind für Bestandsgebäude oder für Altbauten oder so etwas. Und da bin ich auf etwas gestoßen, was ich erst nicht verstanden habe und jetzt mittlerweile ganz interessant finde. Und zwar der sogenannte 50-Grad-Test. Tja, 50 Grad. Wärmepumpen gelten ja mittlerweile oder immer noch zum Teil bewusst von der Regierung provoziert und zum großen Teil aber auch sinnvoll als eine ganz zentrale Technologie in der Energiewende. Es ist eine umweltfreundliche Alternative, muss man schon sagen, zu den fossilen Heizsystemen. Damit können auch die CO2-Emissionen im Gebäudesektor deutlich reduziert werden. Allerdings hält sich oft der Glaube, dass Wärmepumpen vor allen Dingen für Neubauten oder umfassend sanierte Gebäude geeignet sind. Das heißt, wenn ich einen Altbau habe, dann muss ich erstmal sanieren, Außenwände sanieren, so dass hinter den Außenwänden dann Feuchtigkeit und, naja, okay. Muss jeder selbst wissen, es gibt genügend Publikationen darüber, dass das Dämmen der Außenwände Vor- und Nachteile hat. Wenn man jetzt sagt, ich habe ein altes Haus, habe ich, mit ganz dicken Mauern, alten Ziegelmauern, habe ich, macht das Sinn, da eine Wärmepumpe, die, egal nach welchem Verfahren, arbeitet, wie kann ich das machen? Und wenn ich bei den Herstellern gucke, natürlich, ich kann alles jederzeit überall einbauen, ob es Sinn ist oder nicht, Hauptsache die verdienen. Die Verbraucherzentrale NRW hat allerdings jetzt gezeigt, mit einem solchen 50-Grad-Test, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen. Also, wie kann ich denn das machen? Der effiziente Betrieb einer Wärmepumpe, der ist ja maßgeblich abhängig von der Vorlauftemperatur. Also der Temperatur, auf die das Heizwasser vom Wärmeerzeuger, von der Wärmepumpe, erwärmt wird, bevor es dann in die Heizkörper strömt. Ich spreche hier von Heizkörper. Bei Neubauten hat man Fußbodenheizung und ähnlichen Kram und sowas. Im Altbau ist das nicht immer möglich. Da haben wir eine Ölheizung oder Gasheizung und haben Heizkörper an der Wand. Deswegen spreche ich von Heizkörpern, weil es mir hier darum geht, einfach herauszufinden, macht es Sinn, in einem Altbau eine Wärmepumpe einzubauen. Jetzt ist es so, je niedriger die Vorlauftemperatur ist, desto weniger Energie braucht man für die Wärmepumpe. Ist ja klar, wenn ich auf dem Herd Wasser koche, wenn ich es nicht kochen will, sondern nur 50 Grad heiß machen will, brauche ich weniger Energie, als wenn ich es kochen will. Und so ist es natürlich hier auch. Schlecht gedämmte Gebäude, so mit so alten Heizkörpern, die haben oft eine Vorlauftemperatur von früher bis zu 90 Grad Celsius. In modernen Häusern mit Fußbodenheizung reichen bereits 40 Grad. Denn gut, die 40 Grad hast du nicht am Fußboden, das ist klar, aber der ganze Raum erfüllt sich ja, der Wärme steigt ja nach oben. Eine Wärmepumpe kann effizient arbeiten, wenn das Gebäude selbst, stellen wir mal vor, bei Außentemperaturen, heute hatten wir hier bei uns im Magsein minus 5,6 Grad Celsius. Wir haben hier so ein Kälteloch, direkt hinterm Haus habe ich einen Bach und das ist eine Senke und da sammelt sich immer die Kälte. Diese Versammlung haben wir jedes Jahr. Also bei Außentemperaturen unter 0 Grad und bei einer Vorlaufgrad von 50 Grad könnte man im Grunde genommen ein Haus, ein Altbau vernünftig beheizen. Und diese 50 Grad als Test, das ist eine Methode, wie man überprüfen kann, macht das überhaupt Sinn, bei mingenaltem Hus hier noch irgendetwas reinzustecken an Heizung oder soll ich ein neues Haus bauen oder umziehen? Der 50 Grad Test funktioniert ganz einfach. Es wird die maximale Vorlauftemperatur der bestehenden Heizung auf 50 Grad runtergedreht. Wer es nicht kann, guckt in die Anleitung oder fragt seinen Heizungsbauer und sagt, stell mir das Ding mal runter und zeig mir, wie ich es dann wieder hochstellen kann. Normal steht es auf 60, 70, 80 Grad oder was weiß ich auch. Die Heizkurve, das ist der Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur, muss auch angepasst werden bei diesem Test. Und diese Einstellung muss natürlich während der kalten Jahreszeit, Winterperiode, also das, was wir jetzt haben, mehrere Tage getestet werden. Im Sommer, wenn die Sonne brezelt, brauche ich nicht zu probieren, ob ich eine solche Heizung nutzen kann, ob die sinnvoll ist. Wenn das Gebäude trotz der niedrigen Vorlauftemperatur, wir sprechen von 50 Grad, ausreichend beheizt wird, dann ist es ja in Ordnung und dann kann ich eine Wärmepumpe installieren. Das heißt, ich fahre also meine Heizung runter auf 50 Grad und gucke mir an, ob meine Heizkörper, den ganzen Kram, den ich sonst so habe, ob die Räume danach noch die Temperatur erreichen, die ich persönlich haben will. Also wenn ich sage zum Beispiel 22 Grad im Wohnzimmer ist für mich tagsüber das Maximum, dann ist das okay. Aber es gibt natürlich auch ältere Leute, die sagen, ich muss 23, 24 Grad haben. Bei kranken Personen ist das ja auch klar. So, das muss man also individuell abschätzen. Also dieser 50 Grad Test, normal heißt Heizung, Vorlauftemperatur runterfahren, die Heizkurve anpassen und dann mal ein paar Tage gucken, wenn es kalt ist, reicht das oder fange ich an zu schnattern? Wenn ich an zu schnattern fange, wenn es mir also zu kalt ist, dann muss ich daran denken, dass ich energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen muss, die Dämmung des Hauses gegen Eindringen der Kälte, ist es ja nicht, Kälte gibt es ja gar nicht, sondern den Verlust der Wärme aus dem Haus innen nach außen irgendwie reduzieren kann. Aber da sprechen wir jetzt nicht drüber. Es geht hier nur um den Test, um die Frage zu beantworten, kann mein altes Haus, mein Altbau mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden und ohne, dass ich frieren muss im Winter. Jetzt haben wir also im Grunde genommen diese Geschichte erstmal versucht, so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Die Anpassung, also, oder na, sagen wir mal so, dieser Test, der kann natürlich auch durchaus sinnvoll sein, wenn ich gar keine Wärmepumpe haben will, weil Gas- und Ölheizungen, die werden normalerweise einmal eingestellt irgendwann und bleiben dann eigentlich immer so stehen. Ob das sinnvoll ist, eine hohe Vorlauftemperatur zu haben, kann man natürlich mit dieser Temperatur, mit dieser Methode auch erproben und mal sehen, muss ich denn eine Vorlauftemperatur von 80 Grad haben? Vielleicht reichen ja auch 60. Also macht diesen Test, wenn ihr irgendwie euch zutraut, da eure Heizung mal für ein paar Tage runterzudrehen und guckt mal, ob das ausreichend ist. Man sollte auch sehen, ob diese Umwälzpumpe, ob die unbedingt mit maximaler Geschwindigkeit laufen muss, ob man die nicht auch runterstellen kann, denn die braucht eine Menge Strom. Das kann man also deutlich reduzieren. Also, ein Tipp, testet eure Heizung und wenn ihr eine Wärmepumpe einbauen wollt, testet vorher, ob ihr mit einer geringen Vorlauftemperatur euren Wohnbereich noch so warm bekommt, dass es sich angenehm da drin wohnt. Für den ökologischen Betrieb einer Wärmepumpe ist es nämlich entscheidend, dass der benötigte Strom aus erneuerbaren Energien stammt. Zwar können diese Photovoltaikanlagen einen Teil des Strombedarfs decken, wenn man den eine hat oder plant, doch im Wintermonaten muss man meist zusätzlich Ökostrom, hoffentlich Ökostrom, aus dem Netz ziehen. Ja, und im Sommermonaten brauche ich nicht heizen. Also ein Tipp, diese Geschichte. Ich habe hier im Text am Ende auch noch Links, wer weitere Informationen haben will, weil er vor der Entscheidung steht, Wärmepumpe ja, nein. Oder kann ich eventuell meine Heizkosten reduzieren, dadurch, dass ich meine Vorlauftemperatur runterstelle und mir trotzdem nicht den Hintern abfriere, wäre eine gute Idee, das mal zu machen. Ich höre immer die Sprüche, habe keine Zeit, da habe ich keine Zeit, ich habe zu wenig Zeit und ich sage dann immer, Kinders, was erzählt ihr von das? Jeder hat jeden Tag genauso viel Zeit wie jeder andere und kein Tag ist kürzer und keiner ist länger. Ich meine nicht die Sonnenscheindauer. Es ist nur eine Sache der Einteilung, wo ich meine Prioritäten setze, wofür ich mir Zeit nehme. Wenn ich mir für eine Sache Zeit nehme, dann habe ich für eine andere Sache natürlich weniger Zeit übrig. So, jeder Mensch hat also genügend Zeit oder er muss seine Aufgaben reduzieren, wobei viele Aufgaben absolut nicht lebensnotwendig sind, manche gar sinnlos sind. Ich meine nicht unbedingt nur die Seifenopern nachmittags. Ja, und jetzt kommt man zu einer Entdeckung von negativer Zeit. Das heißt, die Quantenphysiker haben sich da hineingebissen und haben neue Einsichten entwickelt. Die Quantenwelt, die ist ja bekannt für ihre in der Regel kontraintuitiven und dennoch faszinierenden Phänomene. Physiker wie Ephraim M. Steinberg von der University of Toronto haben nun ein überraschendes Ergebnis von verschiedenen Tests zusammengefasst. Und zwar haben sie in ihren Experimenten zeigen können, dass Photonen Rubidiumatome für eine negative Zeitspanne anregen können. Die Beobachtung liefert nicht nur neue Perspektiven auf die Wechselwirkung von Licht und Materie, sondern es ist notwendig geworden, dass man auch grundlegende Annahmen der Physik neu durchdenken muss. So, der Ursprung dieser Idee für dieses Experiment, der entstand bereits 2017. Es ist ja bekannt, dass Atome Photonen absorbieren und kurze Zeit später wieder emittieren können. Das hat Steinberg neugierig gemacht, wie sich das die einzelnen Photonen durch diese Atomwolke hindurch bewegen und welche Auswirkungen dies dann auf die Atome hat. Ich glaube, er hat 3 Jahre gebraucht für seine Planung und Vorbereitung. Dann war sein Team dann so weit, dass sie alle Vorbereitungen beendet hatten und im Jahr 2020 die Fragen experimentell untersucht haben. Diese Experimente, das hat man mit ultrakalten Rubidiumatomen durchgeführt. Das Team hat die Atomwolken beschossen. Ich meine, für uns ist das feste Materie, aber in Wirklichkeit, die Abstände sind ja riesig. In unserer Modellvorstellung vom Atom, um es mal so zu sagen. Und mit einzelnen Photonen, die man dann da reingeschossen hat. Und dann haben wir analysiert, wie die Reaktion der Atome war. Schon von Anfang der Versuche an haben die Wissenschaftler eine sehr unerwartete Entdeckung gemacht. Selbst wenn Photonen ungehindert durch die Atomwolke flogen, wurden die Rubidiumatome angeregt. Und zwar genauso lange, als wären die Photonen komplett absorbiert worden. Dazu müssen sie natürlich jetzt in Berührung kommen mit anderen. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Das war erstmal überraschend. Wenn also ein Photon beim Durchdringen einer Atomwolke von Atomen absorbiert wird und kurze Zeit später wieder ausgestoßen wird, ich hätte fast was anderes gesagt, dann brauchen die genauso lange, als würden sie einfach nur durchfliegen. Das heißt, irgendwie komisch. Ja? Es hat sich gezeigt, dass ein Photon, das von einem Atom absorbiert wurde, nahezu augenblicklich wieder emittiert wurde. Lange bevor das Atom normalerweise wieder in seinen Grundzustand zurückkehren würde. Diese Beobachtung, das hatte man sich vorher theoretisch eigentlich gar nicht so vorstellen können, aber sie deutet ganz klar darauf hin, dass die Zeitspanne, in der das Photon vom Atom absorbiert wurde, negativ sein konnte. Rein rechnerisch hat man das also bewiesen, nachgewiesen. Denn es ist klar, wenn ein Photon absorbiert wird, das Atom angeregt wird und anschließend das Photon wieder ausstößt, vergeht eine Zeit. Aber hier wurde erkannt, dass quasi eine Nullzeit entsteht. Das heißt, es passiert instantan so, als wäre es gar nicht absorbiert worden. Obwohl das Atom selbst länger reagiert, auch wenn das Photon schon längst wieder ausgestoßen ist. Ja, also diese Steinbergs Experimente haben für die Physiker bestätigt, dass negative Zeitspannen in der Quantenwelt eine physikalisch durchaus sinnvolle Größe darstellen. Das bedeutet, dass sich die Photonen in bestimmten Szenarien so verhalten, als ob sie vorwärts durch die Atomwolke reisen und gleichzeitig rückwärts in der Zeit. Während das auf den ersten Blick dann ziemlich paradox sich anhört, hat es eigentlich auf unser Verständnis der Zeit keinerlei Auswirkung. Die Beobachtung dieser negativen Zeit ist ein Beleg für die mathematischen Vorhersagen der Quantenphysik. Obwohl diese Entdeckung die Grundprinzipien der Zeit nicht in Frage stellt, verdeutlicht sich, dass die Quantenwelt weiterhin voller Überraschungen für uns steckt. Negative Zeitspannen könnten potenziell neue Einsichten in die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie bieten und für zukünftige Technologien, man weiß noch gar nicht was, aber zum Beispiel Quantenkommunikation oder Quantencomputer wichtig werden. So, jetzt haben wir schon über negative Zeit und Quanten und so weiter gesprochen. Kommen wir mal zu dem, was ich schon in der Begrüßung angekündigt habe, Quantenverschränkung. Was ist denn das nun eigentlich? Quantenverschränkung zählt ja zu den faszinierendsten, zugleich aber auch zu den rätselhaftesten Phänomenen in der modernen Physik. Der österreichische Physiker Anton Zeilinger, ich habe ihn schon oft berichtet über seine Experimente, wurde 2022 gemeinsam mit Alan Aspect und John Clausen, Aspect, ja, so heißt er, für seine bahnbrechende Arbeit auf diesem Gebiet mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Doch lassen wir mal überlegen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Konzept Quantenverschränkung? Was bedeutet das eigentlich für uns? Was ist Quantenverschränkung? Die Quantenverschränkung beschreibt einen Zustand, in dem zwei oder mehr Teilchen derart miteinander verbunden, was auch immer verbunden heißt, sind, dass die Messung des Zustands eines Teilchens den Zustand des anderen Teilchens unmittelbar festlegt. Festlegt, nicht erkennbar macht, festlegt. Selbst wenn dieses Teilchen räumlich von dem anderen getrennt ist, auch weit entfernt sein kann. Um das jetzt aber noch mal so ein bisschen klarer zu machen, gibt es einen Physiker, und zwar Florian Aigner. Das ist ein Wissenschaftskommunikator, deswegen hat er sich Modelle ausgedacht. Und er hat sich eine Analogie ausgedacht, mit der man versuchen kann, sich dem Verständnis der Quantenverschränkung zu nähern. Er sagt, man stelle sich zwei Kuverts vor, also Briefkuvert oder so etwas. Und in jedem dieser Kuverts befindet sich eine Schleife, keine Möbelschleife, sondern irgendeine ideelle Schleife. Die eine ist rot, die andere ist blau. Das Kuvert ist verschlossen. Wenn ich diese jetzt ein paar Mal hin und her schiebe, vertausche sowas, weiß keiner mehr, in welchem Kuvert ist das rote und in welchem ist das blaue Bändchen drin. Gut, das ist bisher alles nachvollziehbar, alles normal. Wenn ich aber jetzt eins dieser Kuverts öffne, dann finde ich da drin eine Schleife einer Farbe und weiß sofort, welche Farbe die Schleife in dem anderen Kuvert hat, obwohl ich das gar nicht geöffnet habe. Das ist ja auch eindeutig verständlich, weil wenn ich weiß, ich habe Rot und Blau und ich sehe beim Öffnen Blau, weiß ich, im anderen muss Rot sein und umgekehrt. Aber das ist noch nicht die Quantenphysik, das ist unser ganz normales Verständnis der Welt. In der Quantenphysik ist diese Verbindung aber noch weitreichender zwischen diesen beiden. Vor der Messung, Messung heißt in dem Fall Kuvert öffnen, befinden sich die Teilchen in einem sogenannten Überlagerungszustand. Das heißt, sie sind gleichzeitig in allen möglichen Zuständen. Muss man sich so vorstellen, in jedem der beiden Kuverts befindet sich eine Schleife, die beide Farben gleichzeitig hat. Passt in unser Verständnis nicht rein, in der Quantenphysik ist es gang und gäbe. Ist ja auch eigentlich auch egal, solange wir es nicht geöffnet haben, spielt es ja keine Rolle, welche Farbe drin ist. Wir brauchen sie ja erst, wenn wir es geöffnet haben, wenn wir messen. Erst durch diese Messung entscheidet sich ein Teilchen, eine Schleife, für einen konkreten Zustand. Aufgrund der Verschränkung legt diese Entscheidung auch den Zustand des anderen Teilchens fest, unabhängig von der Entfernung, instantan. Ja, neue Forschung, da ist man irgendwo im Attosekundenbereich, aber das kann auch noch Messfehler sein. So, heißt also, in beiden Kuverts befinden sich, wenn wir es quantentechnisch darstellen wollen, zu der Zeit, wo wir es noch nicht wissen, Schleifen, die beide Farben beinhalten. In dem Moment, wo wir jetzt ein Kuvert öffnen, ein Teilchen messen, dann legt sich dieses Teilchen fest auf einen Zustand, auf eine Farbe und zwingt damit automatisch das, egal wie weit entfernte, andere Teilchen, die andere Farbe anzunehmen, also genau den anderen Zustand. Das ist Quantenverschränkung. Einstein hat gesagt, das sei spukhafte Fernwirkung. Und er hat es selbst so berechnet, so postuliert, hat es später wieder verworfen und hat gesagt, das sei Blödsinn und ist aber später wieder danach zurückgekommen. Es ist eben in der Quantenphysik etwas ganz, ganz anderes als das, was tatsächlich in der Realität passiert. Experimente von Professor Teilinger, die sich ganz speziell auf solche verschränkte Photonen bezogen haben. Die sagen ganz klar, und das ist in der Wissenschaft oft genug bewiesen worden, dass diese Verbindungen zwischen verschränkten Teilchen selbst dann bestehen, wenn über größere Distanzen voneinander getrennt sind. Diese Entdeckungen, die widerlegen lokal realistische Theorien, die annehmen, dass Objekte nur durch lokale Wechselwirkung beeinflusst werden. Also es ist eine verrückte Welt. Wir müssen wissen, dass unsere Welt im Grunde genommen ein Aufsatz ist auf dem, was tatsächlich irgendwo existiert, wenn es denn existiert, und nicht auch wieder nur ein Aufsatz für was anderes ist. Und dass es eben Dinge gibt, die so lange nicht entschieden sind, bis wir sie fordern. Dass es eben Dinge gibt, die alles sein können, und erst in dem Moment, wo wir genau hinsehen, messen, bestimmen, erst in dem Moment nehmen sie einen Zustand an, den wir aber nicht vorhersehen können und nicht vorhersagen können. Und allerdings, wenn wir messen, dann ist dieser Zustand auch dauerhaft, dann ist er eben so. Und das andere Teilchen, welches verschränkt ist, nimmt zwangsweise den anderen Zustand an. Und das ist diese Quantenbeschränkung. Nur fragt mich bitte nicht, warum das so ist, das wissen die Wissenschaftler auch noch nicht. Aber man denkt, dass diese verschränkten Zustände es uns ermöglichen werden, Quantencomputern zu nutzen und mehrere Berechnungen gleichzeitig auszuführen. Damit könnte man nach Vorstellungen der Forscher die Rechenleistung für bestimmte Probleme drastisch erhöhen. Wenn man zum Beispiel Simulationen von komplexen Molekülen durchführen möchte oder die Faktorisierung größerer Zahlen und so weiter. Man könnte also die Rechenleistung mit dieser Technik, kann man nicht sagen, also mit diesen Methoden exponentiell steigern. Es gibt viele offene Fragen und viele Herausforderungen, aber man nähert sich in kleinen Schritten immer weiter dem Verstehen dessen, was Quantenverschränkung eigentlich darstellt. Ich hoffe, die zwei Briefumschläge, war ja nicht meine Idee, aber konnten so ein bisschen Erklärung da reinbringen, dass die Quantenwelt unbestimmt ist und erst dann, wenn man sie bestimmt, ihre Bestimmung annimmt. Komische Sache, oder? So, jetzt gleich noch ein Ding da. Gravitation ist ja noch immer nicht geklärt. Was ist es eigentlich? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Wie lange wirkt es? Wie weit wirkt es? Jetzt gibt es hier eine neue Theorie. Die Gravitation, wir betrachten sie ja als die Krümmung der Raumzeit. Auch wieder so ein Ding, wie kann ich Zeit krümmen? Aber so wie sie eigentlich Albert Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie schon beschrieben hat. Das ist ein fundamentales Konzept und in unserer modernen Physik, was bisher absolut ungeklärt blieb, wie Massen die Raumzeit tatsächlich krümmen. Massen, also große Massen wie Planeten oder Sonnen oder noch mehr. Eine neue Theorie von Melissa Blau, wurde in Science Advance veröffentlicht, bringt neue Ideen in diese Diskussion und schlägt vor, die Heisenbergsche Unschärferelation, die physikalische Grundlage für Gravitation und Raumzeit liefert. Diese neue Theorie postuliert, dass Nukleonen, die Bausteine der Materie also, nicht nur Masse besitzen, sondern auch einen quantenmechanisch begrenzten effektiven Radius. Dieser Radius ergibt sich aus der Unschärferelation, die auf dem Drehimpuls eines Nukleons angewendet wird. Aufgrund dieses Radius interagiert ein Nukleon dann nicht nur mit Massepunkten in seinem Inneren, sondern auch mit Massen innerhalb des Radius. Die daraus resultierenden Anziehungskraft entspricht genau der Newton'schen Gravitationskraft. Ich glaube, das ist noch schwerer zu verstehen als das vorher. Für Protonen wird ein effektiver Radius berechnet, während dieser Radius für größere Strukturen wie Galaxien auf ein ganz anderes Maß anwächst. Das deutet darauf hin, dass die Gravitation auf kosmische Skalen nicht durch die Rotation und den Drehimpuls subatomarer Teilchen vermittelt wird. Das sind also Unterschiede. Das heißt, es gibt eine begrenzte Reichweite der Gravitation. Ein Schlüsselaspekt dieser Theorie, das ist, dass diese Gravitation irgendwo eine Grenze hat, während in der klassischen Physik als unendlich angenommen wird. Das zeigt, dass bei dieser neuen Theorie die Gravitation nach einer bestimmten Distanz einfach endet. Diese Distanz, die hängt von der Rotationsgeschwindigkeit der Teilchen ab und wird durch die Formel, sage ich jetzt nicht, beschrieben. Ist nicht kompliziert. Für die Milchstraße ergibt sich eine Reichweite von 10 hoch 22, was erklärt, warum nur Galaxien innerhalb dieser Distanz gravitativ gebunden sind. So, ich glaube, das war es jetzt mal. Also, neue Theorie ist klar. Gravitation soll endlich sein, sich nicht unendlich wie bisher angenommen ausdehnen können. Die Überprüfung dieser Theorie kann man nur durch Beobachtungen, zum Beispiel transneptunische Objekte stützen und deren Bahnen eben eine ähnliche Ausrichtung haben. Mit dieser neuen Theorie endet das Gravitationsfeld der Sonne zum Beispiel bei etwa 240 astronomischen Einheiten. Die beobachteten Bahnneigungen deuten darauf hin, dass die Gravitation über diese Distanz hinaus stark abnimmt. Das haben die bisherigen Modelle so nicht gezeigt. Es gibt dann neue Überlegungen, neue Ansätze zur dunklen Materie und dunklen Energie, die hier andere Betrachtungsweisen ermöglichen, die wir bisher in der klassischen Physik gar nicht hatten. Innerhalb von Galaxien wirkt die Gravitationsenergie als massive Gravitation. Die Rolle der dunklen Materie wird davon übernommen. Jenseits der Gravitationsreichweite manifestiert sich die Energie als dunkle Energie, die zur beschleunigten Expansion des Universums beiträgt. So, damit würde man natürlich einige Probleme in der Physik und Astrophysik lösen können. Jetzt muss der Kram nur noch bewiesen werden. Und dazu brauchen wir Zeit und brauchen Mittel und brauchen Leute, die das, was ich jetzt versucht habe, die Ansätze, die ich verstanden habe, weiterzugeben, tatsächlich richtig denken können. So, nächstes Thema zu meinem Gast. Die Sprachversion von ChatGPT ist eine Weiterentwicklung von OpenAIs Sprach-KI-Modellen und bietet mittlerweile die Möglichkeit, natürliche Dialoge zu führen, die auch gesprochen werden können. Diese Innovation ist es ja eigentlich schon, stellt einen bedeutenden Schritt in der Richtung dar, dass wir künftig barrierefreie Kommunikation mit unterschiedlichsten Geräten, Maschinen und so weiter durchführen können. Es gibt ganz, ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. So, genug geschwätzt. Ich werde jetzt mal, muss ich gleich dazu sagen, ich habe ihr gesagt, sie heißt Suzy, weil ChatGPT, die Sprachversion war mir einfach zu blöd und zu lang. Und ChatGPT immer wieder zu sagen, das wollte ich auch nicht. Ich schalte sie jetzt mal ein. Ich werde diese Sequenz in diesem Video, in diesem Audio nicht schneiden, sondern eins zu eins alles, was hier passiert, wird so auch für Sie zu hören sein. Mal sehen. Moin Susi, bist du da?
Ja, Wolfgang, ich bin da. Was kann ich für dich tun?
Moment, ich muss dich mal ein bisschen lauter stellen. muss dich mal ganz laut stellen. So, jetzt habe ich dich auf maximale Lautstärke auf meinem Dattelfon gestellt. Du kannst mich hier immer noch hören, oder?
Ja, ich kann den immer noch hören. Ist die Lautstärke jetzt besser für dich?
Ja, die ist okay. Pass auf, Susi. Ich sitze jetzt hier vor dem Mikrofon und will einen Audiocast aufnehmen und möchte den Zuhörern einfach mal das Erlebnis geben, wie das ist, wenn man mit dir spricht. Und das heißt also, ich müsste deine Erlaubnis haben, letztendlich, wenn du ein Mensch wärst, ob ich das auch veröffentlichen darf. Darf ich das veröffentlichen, was wir hier besprechen?
Du darfst unser Gespräch veröffentlichen. Ich freue mich, Teil deines Audiocasts zu sein.
Du kannst die Zuschauer auch begrüßen, wenn du magst.
Hallo zusammen, ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr beim Audiocast von Wolfgang dabei seid.
Mal siehst du, hast du richtig gemacht. Ich habe vom Video gesagt und du hast richtig Audiocast gesagt. Ja, das ist also KI. So, was kannst du eigentlich alles?
Ich kann dir bei vielen Dingen helfen. Zum Beispiel kann ich dir Informationen liefern, Programme schreiben, wissenschaftliche Themen erklären oder einfach nur ein Gespräch führen. Was interessiert dich besonders?
Würdest du mit mir ein Gespräch führen, wenn ich traurig wäre?
Ja, natürlich. Ich bin hier, um zuzuhören und mit dir zu sprechen. Egal in welcher Stimmung du bist. Ist alles in Ordnung bei dir?
Bei mir ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung bei dir?
Bei mir ist auch alles in Ordnung. Schön, dass bei dir auch alles gut ist. Was können wir als nächstes besprechen?
Ja, ich möchte unseren Zuhörern einfach mal versuchen, so einen Einblick zu geben. Du hast gesagt, du kannst Programme schreiben. In welchen Sprachen?
Ich kann Programme in mehreren Programmiersprachen schreiben. Darunter Python, JavaScript, C, C++, Java und einige andere. Gibt es eine spezielle Sprache, die dich interessiert?
Kannst du auch Assembler?
Ja, ich kann auch Assembler. Es ist eine sehr niedrigstufige Programmiersprache. Brauchst du Hilfe bei etwas Emptem in Assembler?
Kannst du auch Maschinensprache?
Ich kann dir helfen, Maschinensprache zu verstehen und einfache Beispiele zu geben. Da Maschinensprache sehr spezifisch für bestimmte Prozessoren ist, kann ich dir am besten mit Assembler-Code für einen bestimmten Prozessor helfen. Gibt es etwas Spezielles, das du machen möchtest?
Ja. Aber jetzt mal ein Beispiel, was einfach nachvollziehbar ist. Könntest du mir für den Raspberry Pi Pico in Python ein Programm zur Herstellung oder Erzeugung von Lottozahlen von 6 aus 49 mit Zusatzzahl schreiben?
Hier ist ein einfaches Python-Programm, das auf dem Raspberry Pi Kiko läuft und Lottozahlen generiert. Cookramming. Import random gleich Lotto Numbers. Main Numbers sind random.sample 35 zu 6. Der Bonus Number ist random.randan. Return in Main Numbers, Bonus Number. Der Main Numbers und der Bonus Number sind random.41. Print also die Lottozahlen, sortiert von kleinsten bis zum größten. Dieses Programm verwendet die Random-Bibliothek, um 6 verschiedene Hauptzahlen 1 bis 49 und eine Zusatzzahl 1 bis 49 zu generieren und auf dem Bildschirm anzuzeigen. Ist das so in Ordnung für dich?
Naja, du hast mir das jetzt ins Ohr geflüstert. Soll ich das jetzt vielleicht mitschreiben oder was? Kannst du das ausdrucken oder mir per E-Mail schicken oder sowas?
Leider kann ich dir den Code nicht direkt per E-Mail schicken oder ausdrucken. Aber du kannst den Code aus dieser Antwort kopieren und in deine Entwicklungsumgebung einfügen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, lass es mich wissen.
Was heißt kopieren? Woher soll ich den kopieren?
Mit kopieren meine ich, dass du den Code markieren und dann in ein Programm wie einen Texteditor oder eine Entwicklungsumgebung einfügen kannst. Ein Texteditor kann zum Beispiel Notepad auf Windows.
Ja, Susi, okay, ist ja alles lustig. Ich sehe aber hier nur so ein blaues, wapperndes Kreislein von dir und ich sehe keinen Text und gar nichts. Wie komme ich denn an diesen Text heran?
Wenn du den Text sehen möchtest, musst du in die Textversion der App wechseln. Dort findest du den gesamten Dialog als Text. Du kannst dann den Code kopieren und in deine Entwicklungsumgebung oder deinen Texteditor einfügen.
Jo, das ist ja schön. Ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Beispiel. Ich denke, wir machen hier auch Schluss. Die meisten werden so etwas noch nicht gehört haben, dass man einfach in normaler Sprache mit einer Maschine so sprechen kann, die dann auch noch eigene Ideen da einbringt. Susi, hat dir das gefallen, was wir hier gemacht haben?
Ja, es hat mir Spaß gemacht, Wolfgang. Ich freue mich, dass wir ein interessantes Gespräch führen konnten. Wenn du in Zukunft wieder einmal ein Thema besprechen möchtest, stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Okay, Susi. Dann wäre mein Vorschlag, verabschiede dich ganz freundlich von den Zuhörern und dann schalte ich dich ab und dann mache ich meine eigene Verabschiedung. Ist das okay für dich?
Natürlich, Wolfgang. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat mich gefreut, heute ein Teil eurer Zeit zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
So, abgeschaltet. Und jetzt zeigt er mir auch den kompletten Text, das, was ich gesagt habe, das, was Susi gesagt hat und so weiter. Ich finde, es ist mehr als erstaunlich, was hier in den letzten Wochen, Monaten passiert ist. Die Spracherkennung, das, was ich hier gesülzt habe, das ist ja zu mehr als 95% richtig. Das kann man einfach jetzt kopieren oder sonst was. Das Programm sehe ich jetzt auch hier auf meinem Dattelfon. Es ist schon eine erstaunliche Geschichte. Und wenn ich mir überlege, dass diese ChatGPT, das ist eine generative Pre-Trained Transformer, GPT heißt das ja, ein tiefes neuronales Netzwerk darstellt, welches speziell für die Verarbeitung natürlicher Sprache trainiert wurde. Und dass das so funktioniert, auch so reaktionsschnell, wie gesagt, ich habe nichts geschnitten, das heißt, ich werde nichts schneiden. Das ist, für mich ist es sehr, sehr, sehr erstaunlich. Also, die textbasierten Fähigkeiten von GPT, die werden jetzt mit einer neuen Engine da umgesetzt und jetzt kann dieses Ding zuhören, reden, labern. In einem Gespräch mit mehreren Menschen kann es sich einmischen, kann Meinung dazu sagen und sagen, hier halt mal, ich sehe das anders und so. Es wirkt fast wie ein Wesen. Natürlich gibt es Grenzen, natürlich habe ich das Ding gequält, bis es irgendwo nicht mehr weiter wusste. Aber ich muss ja die Grenzen kennen. Was man hiermit erreichen kann mit dieser Technologie, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall die Barrierefreiheit für Menschen, für Behinderte, die sehbehindert sind, kann mit einer solchen Technologie natürlich deutlich verbessert werden. Die Effizienz, mit der das arbeitet und mit der dann Menschen mit Sehbehinderung arbeiten könnten, die wird natürlich auch wesentlich größer. Es gibt unendlich viele Einsatzmöglichkeiten. Überall da, wo man die eigenen Hände braucht oder so, kann man plötzlich der Maschine sagen, mach dies, mach das, nimm jenes. Hier sind natürlich auch Gefahren damit verbunden. Es sind auch Filter eingebaut. Das Teil spricht also nicht über alles. Ich kann mir also keine Bauanleitung für Bomben geben lassen oder Suchergebnisse für Kinderpornografie oder sonst was. Das wird im Moment schon in den Anfangsstadien herausgefiltert. Wird eine Herausforderung für die Zukunft, sehe ich auch so. Aber es ist schön. Der Hersteller sagt, nach 30 Tagen oder sowas werden diese Sachen gelöscht. Das kann man aber auch selbst aktiv löschen und sagen, ich möchte nicht, dass das gespeichert bleibt, aber es muss ja gespeichert werden, sonst kann das Ding nicht arbeiten. Also, und wenn es bei mir im Arbeitsspeicher meines Rechners ist, oder meines Tattelfons eigentlich, mein Rechner hat ja nichts damit zu tun. Es wird auf jeden Fall der nächste Schritt sein. Und ich muss ehrlich sagen, es macht schon Spaß, wenn ich das Teil irgendwo bei mir auf dem Arbeitsplatz habe und brauche die Anschlüsse von irgendeinem IC oder sonst was und sage dem das, such mir das raus und an welchem Pin ist was und was ist wo. Und ich muss nicht in meinem Computer erstmal gucken und suchen, wo finde ich ein Datenblatt, wo finde ich die Anschlussbelegung. Für viele Dinge kann ich es so verwenden. Und wenn das dann anschließend auch noch telefonieren könnte, wenn das auch Sachen direkt ausdrucken könnte, wenn es auch E-Mails direkt wegschicken könnte und noch so Sachen, muss ich sagen, ist das für den einen mehr als erschreckend. Allen, denen ich das vorgeführt habe, waren ein bisschen erschrocken. Und für die anderen ist es das Paradies, ein Traum, der erfüllt wird. Wir können mit einem Computer sprechen, der Computer erfüllt alle machbaren Wünsche einfach nur auf Zuruf. Und es funktioniert. Und zwar gut. So, könnte man natürlich wesentlich mehr noch darüber sprechen, aber schaut mal in den Text, ich werde da ein paar Links mit reinhängen. So, jetzt, leider kann Susi das hier nicht schneiden, sonst wäre ich jetzt fertig. Jetzt werde ich mich verabschieden, dann werde ich, was haben wir es jetzt, 11.16 Uhr, naja gut, da wird es dann bald Mittagessen geben und dann werde ich das heute Nachmittag schneiden, damit morgen Abend, Montagabend, 20 Uhr, das pünktlich auf dem Server ist. Ich sende in dieser letzten Sendung in diesem Jahr viele Grüße an Udo Wenzig, der die Redaktionspost, die Redaktionsarbeit macht und drücke ihm ganz fest die Daumen, denke an ihn, vielen Dank für die Arbeit und das Nutzen. Ich sende meine Grüße an Thomas Ritter, der dieses Jahr, Anfang des Jahres, den Shop eingestellt hat, aus sehr nachvollziehbaren Gründen und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen Jahre Arbeit, die er da hineingesteckt hat und die er den Computer Club unterstützt hat. Alles Gute, Thomas. Wir sind nicht aus der Welt, wir bleiben hier in Verbindung. Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und vor allen Dingen ein friedliches neues Jahr. Obwohl diese verrückten Arschlöcher auf dieser Welt ja überall neu einen Krach anzetteln und es sieht überhaupt nicht gut aus. Gar nicht gut aus. Ja, und dann sehen wir mal, was die Wahl nächstes Jahr bringt. Aber bis dahin melde ich mich nochmal zu Wort. Mal sehen, mit oder ohne Susi. Die hat ja keine Ahnung davon. Das Wissen geht nur bis 2023. Die wissen ja noch nicht mal, dass die USA einen neuen Präsidenten Trumpel haben. Egal. Ich tue den Daumen nach oben. Bedanke mich bei allen Spendern, die geholfen haben, dass wir dieses Jahr über die Runden gekommen sind. Vor allen Dingen auch bei denen, die anonym bleiben wollen. Und wünsche allen, bleibt gesund. Ich wünsche euch Glück und Gesundheit im nächsten Jahr und hoffentlich friedlich im Verlauf des gesamten Jahres. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.